Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich schon sehr auf diese Folge, in der ich mit dem damaligen Audi-Entwickler Werner Wilhelm über das Audi Cabriolet sprechen werde und über so Fragen wie, warum das Audi Cabrio einen Tank in U-Form hat, wie der Windschutzscheibenrahmen aus poliertem Alu realisiert wurde, sieht sehr cool aus, finde ich, und wie man das Schwingungsverhalten des Autos in den Griff bekommen hat, obwohl es ein Cabrio ist. Tja, Werner Wilhelm, das war übrigens der Mann, der anschließend unter anderem auch für die Entwicklung vom VW Phaeton verantwortlich war. Im Interview werdet ihr das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch raushören. Und natürlich habe ich mit Werner Wilhelm auch ausführlich über den Phaeton gesprochen. Ist ja klar, sehr spannendes Thema. Das wird euch dann in einer der nächsten Folgen von Motorikonen begegnen. Das kann ich hier schon mal spoilern. Tja, Werner Wilhelm hat die Blütezeit der Macht von VW-Konzernchef Ferdinand Piëch hautnah miterlebt und direkt mit ihm zusammengearbeitet. Auch deshalb finde ich das Gespräch mit ihm sehr spannend. Er war aber auch nach seiner Zeit bei VW dann bei Magna Steyr in Graz beschäftigt, als General Manager des Entwicklungszentrums, ab 2006 sogar Vorstand Engineering, Forschung und Entwicklung bei Magna Steyr, hat da an spannenden Automobilprojekten mitgearbeitet und 2008 war dann auch noch Vorstand der Automobilsparte von KTM. So viel zu Werner Wilhelm, mein Gast heute. Kommen wir mal zum anderen Gast dieser Folge, dem Audi Cabrio. Dieser Podcast trägt ja den unverschämten Untertitel Die 100 besten Autos aller Zeiten. Und vielleicht fragen sich jetzt manche, das Audi Cabrio, echt? Was hat das denn hier verloren? Aber ich glaube, um das Audi Cabrio richtig zu verstehen, muss man sich einfach mal in die Situation von Audi Anfang der 90er versetzen. Es gab damals noch keinen RS2 und schon gar keinen RS4 oder RS6 oder RS7. Es gab auch keinen R8, es gab keinen Audi TT. Es gab noch nicht mal einen Audi A4, denn der hieß damals noch Audi 80. Es gab auch keinen Audi A8, denn der hieß Audi V8 und war eigentlich nicht viel mehr als ein Audi 100 mit einem V8-Motor. Und der berühmte Audi Quattro wurde noch bis zum Mai 1991 gebaut. Genau bis zu dem Mai 1991, in dem dann das erste Audi Cabrio vom Band lief. Was ich damit sagen will, von Audi kannte man damals eigentlich nur Brot- und Butterautos, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Audi Quattro, Audi V8, das Audi Coupé S2 vielleicht. Und bei keinem von denen konnte man das Dach aufmachen. Das war die Situation, in die das Audi Cabrio hineingeboren wurde. Übrigens 6 Jahre nach dem BMW E30 Cabrio und ein halbes Jahr vor dem Mercedes W124 Cabrio. Ich glaube, das macht vielleicht ansatzweise klar, dass das Audi Cabrio ein echter Meilenstein für Audi war. Und für mich persönlich übrigens auch. Nach mühsamen Jahren, in denen ich ab und zu mal den Renault Espace meiner Eltern steuern durfte, und das war dann auch nicht so richtig geil, war das Audi Cabrio für mich sowas wie eine Offenbarung. Der Vater meiner damaligen Freundin drückte mir einfach irgendwann den Schlüssel in die Hand und ließ mich fahren. Die Beschleunigung mit 133 PS aus dem 2,3 Liter Fünfzylinder kam mir vor wie ein Raketenstart. Jahre später hatte ich dann selber ein ziemlich runtergerocktes Audi Cabrio mit dem 2,8 Liter V6. Es war nicht mehr richtig schön, genauso wenig ein Rennauto wie der 2,3 Liter, aber ich konnte das Dach aufmachen und das sogar elektrisch. Und bevor ich mich jetzt total in Ekstase rede, würde ich sagen, hier kommt jetzt das Intro und danach geht's los mit Werner Wilhelm und dem Audi Cabrio. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Herzlich willkommen bei Motorikonen, Werner Wilhelm.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Bevor wir über ein paar große Meilensteine der Automobilgeschichte sprechen, muss ich vielleicht am Anfang erstmal fragen, wie sind Sie persönlich überhaupt auf das Thema Auto gekommen?
Also das war wie mein ganzes Leben, nicht direkt und über schwierige Umwege. Ich wollte Sozialpädagoge werden und bei der Eröffnung zur Fachhochschule bin ich in Englisch durchgefallen.
Oh.
So, davon habe ich gesagt, jetzt musst du was anderes tun. Und man hatte mir angeboten, Karosseriebauer zu lernen.
So eine ganz andere Richtung.
Ja. Gut, dann habe ich Karosseriebauer gelernt und hatte gegen Ende meiner Lehre, ich war in einer Werkstatt, die viele Autos auch restauriert hat, also wo auch alte Autos bearbeitet wurden. Eins davon war mal ein Audi 60, den der Polizist gefahren hat und der war dermaßen verrostet, dass ich gesagt habe, also die können das offensichtlich nicht. Das kann man besser machen. Mhm. Und so ist die Idee entstanden, nach meiner Lehre wieder in die Schule zu gehen, Techniker und Meister zu machen und Karosseriekonstrukteur zu werden. Mhm. Und wie Sie heute, glaube ich, bei jedem Audi sehen, wo ich ja 11 Jahre war, die rosten heute auch nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Da habe ich, glaube ich, meinen Anteil gehabt.
Danke dafür.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Wie ging es dann weiter? Sie sind dann bei Audi geblieben.
Ja, das war, ich war übrigens in meinem Bekanntenkreis der Einzige, der Kaiserslautern nicht verlassen wollte und war hinterher der Einzige, der weggegangen ist. Also auch das sind ganz lustige, glaube ich, gesellschaftliche Strömungen, die sich damals ergeben haben. Weil Opel hat ja in Kaiserslautern gebaut und da haben viele dann versucht, dort irgendeine Stelle zu kriegen. Ich bin in die Zentrale, also nicht nach Neckarsulm, was der nächste Weg gewesen wäre, weil ich mir dachte, wenn man Einfluss haben will, muss man in die Zentrale und in die Ingolstadt. Als ich mich dort beworben hatte, war das eine Stelle im Versuchsbau. Der damalige Leiter des Versuchsbaus, Herr Spengler, hat mir nach der Runde...
Spengler.
So lustig. Ja. Und der hat mir dann hinterher erklärt, ich kann Sie sowieso nicht einstellen, Sie sind zu teuer für mich, aber Sie bleiben bei Audi. Dann hat er mich hochgebracht zur Konstruktion, die haben schon auf mich gewartet und haben mir an dem Tag unmissverständlich erklärt, dass sie mich gerne einstellen würden.
Ach, die wussten schon Bescheid wahrscheinlich, oder?
Ja, die haben sich
alle untereinander... Alle wussten Bescheid, nur Sie nicht.
Ja, gut, die waren auch Absolventen der Fachschule in Kaiserslautern, das heißt, die kannten sich auch alle untereinander, ja, und haben gesagt, da kommt ein Neuer, schau dir mal an, was der für Zeugnisse hat, ja. Und dann hatte man wohl eine positive Erwartungshaltung, die ich wohl am ersten Tag gefüllt habe. Ich drücke es jetzt mal so aus.
Obwohl Sie nicht gut in Englisch waren.
Ja, wobei bei den Bayern, war das jetzt nicht unbedingt notwendig.
Ja. Dann haben Sie den neuen Audi 80, also ich sage neuen Audi, damals neuen Audi 80 mitentwickelt. Ne?
Ja, fing mit dem 100er an. Das waren viele Kleinigkeiten so vor einem Jahr. Wie zum Beispiel, dass eine Vielpunktschweißanlage bei einem einteiligen Boden nicht funktioniert hat. Also ich bin sehr stark produkt- und fertigungsaffin gewesen vom ersten Tag. Ich war auch der Erste, der sich verweigert hat, einen weißen Kittel noch zu tragen. Ich bin in normaler Kleidung dahin gekommen. Das war ungewöhnlich. Ja. Und ich hatte dann in dem ersten halben Jahr, hatte ich schon im Sommer dann über meinen Abteilungsleiter den Entwicklungsvorstand kennengelernt. Das war ein gewisser Herr Piech. Der hat gesagt, was machen Sie da in dieser Schweißanlage? Sag ich, naja, meine Teile funktionieren nicht. Das war eine automatisch zugeführte Anlage, wo jeder Schweißbolzen, jedes Blechelchen wurde automatisch zugeführt. Dann sage ich, wenn der Coil sich im Gewicht ändert, funktioniert diese ganze Anlage nicht mehr. Das hat denen wohl schwer zu denken gegeben. Danach gab es eine Riesenrunde mit dem Produktionsvorstand, habe ich gehört, weil der Herr Wilhelm festgestellt hat, dass die ganze Konzeption überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und da stand ich mitten in der Anlage in den Werksferien und habe meine Teile angepasst, die gerade beschädigt waren bei einem Dauerlauf in der neuen Form. Und hat er gefragt, ob das meine Aufgabe ist. Sag ich, nein, aber ich bin nicht der Typ, der durch seine Aufgaben erledigt. Ich möchte, dass das Auto fertig wird. Ja. Ja, ich habe ihn dann später sehr häufig wieder getroffen.
Mhm. Und über aber das war Ihr erster Kontakt mit ihm?
Ja.
Was hat er da für einen Eindruck auf Sie gemacht?
Ein sehr konzentriert, ernst arbeitender Mensch, der wenig redet und die richtigen Fragen stellt. Mhm. Ja, als man mich dann hinterher durfte ich diese Änderung dann auch vorstellen, damals gab es ja Änderungen, also Projektmanagement gab es ja nicht, das muss man sich einfach heute vorstellen. Wenn ich mir so die Büros und das alles anschaue, was heute daraus erwachsen ist, erstaunlich. Ja, weil die simple Aufgabenstellung war ja etwas, was ich im ganzen Großen nicht mehr leiden kann, zerteile ich so lange in kleine Einheiten, bis es wieder lenkbar wird. Ja. Das war die Grundidee. Ja. Dann kam noch von Japan das Buch Kaizen. Die haben ja dann uns Europäern beibringen wollen, wie man Autos entwickelt und baut. Zum Teil konnten sie das ja auch beibringen. Also das war einfach eine Phase, wo eigentlich nichts mehr normal war, so wie es vorher war. Ja. Ja. Und dieses Änderungsmanagement, was dann ein Happy ich bis zu VW hochgetragen hat in einer Intensität, wie ich sie niemals bei einer anderen Firma erlebt habe, durfte ich dann vortragen und von da ab hatte ich Narrenfreiheit. Das heißt, meine Änderungen sind sofort unterschrieben worden und in Serie gegangen, wo ich gesagt habe, dass sie in Serie gehen. Nicht, wo der ganze Rest des Unternehmens das manchmal wollte.
Macht Sachen natürlich schneller, ne?
Ja, die Geschwindigkeit war, glaube ich, eine der herausragendsten Anforderungen dieser Zeit. Ja. Weil wir hatten 330.000 Autos pro Jahr. IP, ich hatte von 3 Millionen geträumt und ungefähr 20 meiner Kollegen werksweit hatten das geglaubt. Ja, und wir haben uns dann auch gefunden. Das war meine Kabel-Truppe dann hinterher. Zwischenzeitlich durfte ich aber noch Mopro Content, weil ich da mit Patentinhaber. Das heißt, das Auto war fix und fertig. Dann kam Ford mit dem Sierra. Der hatte das technische Bodenkonzept, das wir eigentlich umsetzen wollten. Der war fertig und wir nicht.
Dann technisches Bodenkonzept heißt?
Umklappbare Rückenlehne. Weil heute ist das normal an jedem Auto, damals gab es gar keine.
Ja. Ja? Das heißt aber, müssen bestimmte Stabilitätsvoraussetzungen erfüllt sein. Ne?
Alles anders.
Ja. Also vom Fahrwerk. Wenn man das Dach abschneidet oder so. Ne?
Ja, ungefähr. Ja. Und nur die waren fertig. Das Auto fand ich nicht schön, aber das Technikkonzept war in Ordnung. Daraufhin haben wir erarbeitet, ist mir häufig passiert, so einen blödsinnigen Satz gemacht, sollten wir nicht nochmal das Alte fertig machen und dann das Neue richtig vorbereiten und dann wieder besser sein wie die anderen. Ja? Das führte dann, wie ich hinterher gehört habe, dazu, ja, der hat recht, was der gesagt hat, lass uns das Alte doch mal fertig machen. So wurde das alte Technikkonzept mit dem Auto verarbeitet, das ein bildhübscher Wagen wurde. Ich finde, der 86er Audi B3 damals
ganz war, tolles Auto.
War ein Wahnsinnsauto von Markus. Ja. Ein Markus, der dann gearbeitet hat und mit Pfefferle. Und der war fertig und dann wollte der Herr Piech das Auto über technischen Fortschritt in dem Markt positionieren und das war Pro Content. Ein sehr intelligentes, einfaches mechanisches System, weil da gab es ja keine Airbags damals.
Ich wollte gerade sagen, ich muss mal zurückrechnen, wann kam denn der Airbag? Aber
der kam
ja dann erst in der damals neuen S-Klasse im W126.
Ja, um die 88.
Und dann war das schon so die Zeit, aber dann war halt Mercedes zuerst dran.
Genau. Ja, deswegen, und das ist so schwierig. Und dann hat einer gesagt, also Sprengpatronen in einem Auto, in meinem Auto nicht. Ja, und dann hatte der Herr Vollmer, der damalige Leiter der Sicherheitstechnik, hatte eine tolle Idee mit einer Streichholzschachtel, wo er gesagt hat, wir sorgen dafür, dass die Energie, die den Motor nach hinten treibt und den Insassen gefährdet, mit dieser Energie in einer Umlenkung werden die Sicherheitsgurte gestrafft und das Lenkrad weggezogen.
Also eigentlich ganz einfaches Prinzip.
Ja, nur das umzusetzen war dann wieder, und da habe ich wieder einen dummen Spruch gemacht, dass ich eine Fremdfirma an der Arbeit gesehen habe. Danach war ich verantwortlich für ProContent. Und das haben wir in 15 Monaten in ein fertiges Auto umgesetzt.
Was waren denn die größten Hürden dabei?
Sie brauchen also erstmal gab es alle Aluminium-Druckgussteile, alle Druckgussteile nicht. Das heißt, und Druckgussentwicklungen waren damals.
Weil es bricht oder unter der Belastung oder.
Nee, weil einfach in der Karosserie so eine Entwicklung gar nicht vorhanden war. Die gab es beim Fahrwerk und gab es beim Motor, nur die haben ganz andere Anforderungen. Und wir haben ja energetische Verformungen aufnehmen müssen. Ich habe gesagt, immer so wie bei ST37 bis 39, das Ding muss sich um sich selber wickeln und darf niemals brechen. Wenn es auch nur einmal bricht, funktioniert es nicht. Und wir mussten dann quasi in eine Druckgussentwicklung einsteigen. Also ich als Stahlblechmann bin dann in die Druckgussentwicklung eingestiegen. Haben mit schweißbaren Temperguss begonnen, um den Serienanlauf zu halten. Da konnten sie wirklich das Teil drehen. Ja? Dann ist die Genauigkeit extrem wichtig, weil diese Seile haben eine Toleranz von so 2,5 mm. Mehr dürfen sie nicht haben. Da müssen sie immer an der gleichen Stelle auch bleiben.
Also Toleranz in der Länge oder in der Positionierung?
In jeder Richtung. Ja, weil sie haben, so eine Führungsschlaufe. Ja. Ja? Da muss die gehalten werden. Und das muss zu dem Zeitpunkt, ob der jetzt gerade über einen Bordstein fährt, ob der sonst irgendwas tut, muss das ja funktionieren. Okay. Und das Ganze mit einer unglaublichen kinetischen Energie. Allein die Frage, wie man das erprobt, war damals spannend. Ich glaube, wir haben 80 Autos gegen die Wand gefahren und ungefähr 300 Versuche mit einem sogenannten Goliath. Wir haben also auch die Erprobung erfunden, während wir das System fertig gemacht haben. Ja. Und den besten.
Damit das Auto nicht jedes Mal kaputt ist, sondern man irgendwie ein bisschen.
Ja.
Material schon da.
Also im Normalfall passiert fast nichts, das ist das Teuerste, das Lenkrad, weil das dann eben abgeschert wird und von innen weggeht. Dann haben wir geglaubt, wir kriegen viel größere Airbags noch mit hinein, war auch richtig, das waren so 40 Liter ungefähr die Airbags, wir konnten 160 Liter Airbags reinbauen, nur waren die so groß, dass sie damals den ganzen Innenraum aufgefüllt haben, das ging also auch nicht. Ja. Also diese Entwicklung war fertig, sie ist rechtzeitig gekommen, sie hat mir persönlich vollkommen neue technologische Erkenntnisse gebracht. Fahrzeugsicherheit und solche Themen, das konnte man, man kann, und das tut man ja heute auch, sehr viel schon in der Theorie vorher wissen. Heute geben die Berechnungsmodelle eine Sicherheit von 99,8% oder so. Mhm. Das gab es alles nicht. Ja? Und in 1,5 Jahren. Also das war eine Lieferantenentwicklung mit Fichtel und Sachs. Und bei ganz Audi gab es einen Mann, der es gemacht hat, und das war ich. Mhm. Also es war eine Ein-Mann-Show damals. Es musste im Motorraum, der wird ja warm, ja, Aluminium, das dementsprechend wärmebehandelt ist, fängt an, so bei 120, 130 Grad wieder seine Verformungsverhalten zu verändern. Also es war eine sehr spannende, sehr interessante Zeit.
Und Sie hatten einen ganz starken Förderer. Ne? Ich meine, ich habe vom Michael Hölscher gehört, dass der Herr Pirch sogar seinen RS2 der zweiten Serie unbedingt ohne Airbags und mit Pro-Content haben wollte. Ja. Also da war, glaube ich,
keine Sprengkapsel
wollte. Wollte keine Sprengkapsel vor seinem Kopf haben.
Ja. Mhm. Das ging bis zu der Situation, wo wir später drauf kommen, dass bei einem Phaeton der Beifahrer-Airbag hart abgeschaltet sein muss. Also der ist nicht elektronisch geschaltet. Mhm. Wenn Sie den Schlüssel reindrehen, rumdrehen, ist da null Saft mehr drauf. Mhm. Also es sind alles Dinge, die natürlich eine Rolle gespielt haben, weil der Mann war eben extrem durchsetzungsfähig. Mhm. Und ich habe mich jetzt in den 18 Jahren, wo ich ihn genießen durfte, habe ich mich selten mit ihm unterhalten müssen und nie gestritten, weil die Dinge einfach für uns beide immer klar waren. Ja? Mhm. Und das spart natürlich extrem Zeit. Also alleine, wenn Sie Dinge vorhaben, die eigentlich zeitlich und technisch nicht gehen, dann hilft es schon, wenn Sie sich in einem Raum bewegen, wo Sie alles andere eben nicht als Verschleiß haben. Ja? Mhm. Und das war für mich als sehr junger Mann bei Audi sehr früh erkennbar. Mhm. Ja. So sind wir dann übrigens bei dem Audi 80 damals. Das Lustigste war der Schweller, weil Herr Pirch wollte unbedingt einen Bananenschweller und alle haben gesagt, der geht nicht, wir brauchen ein Kunststoffteil. Und der sagt, der geht, wir machen kein Kunststoffteil.
Und Bananenschweller, müssen Sie vielleicht
kurz erklären? Das ist so leicht gebogen von der Seite, da gibt es so ein bisschen sportlichen Charakter. Wenn Sie mal wieder neben dem Auto stehen, bleiben Sie mal so 5 Meter Entfernung stehen.
Mhm, dann sind verstehe, also dass sich quasi die Enden so ein bisschen den Rädern bisschen annähern und da so ein bisschen runtergehen.
Ja. Mhm. Müssen wir mal drauf achten. Ja. Und den habe ich dann mit der Planung fertig entwickelt, mit einer Klapplinie weiter hinten, sodass außen die Form eine Form war. Dann wurde der umgeklappt und dann wurde der Schweißflansch gemacht. Tolle Idee. Also ich hatte auch viele gute Kollegen in anderen Bereichen, weil sie mich akzeptiert haben als Konstrukteur. Das war ganz, ganz wichtig. Und so ist der Bananenschweller entstanden. Die Designer waren da nicht fertig. Die waren null beteiligt an dem ganzen Ding. Hinterher haben sie dann aus meiner Zeichnung haben wir dann das Designmodell gemacht. Und dann hat zum ersten Mal ein Vakus einem B erklärt, da haben wir einen ganz Verrückten. Also das ist der Richtige da. Ne? Weil wir waren schneller wie sie. Ja? Mhm. Inklusive der Teile, die gefertigt. Ich hatte Teile fertig, da waren die mit dem Modell noch nicht fertig. Ja? Mhm. Das muss man sich vorstellen. Werkzeuge waren damals so in 3-4 Monaten fertig. Meine waren in 6 Wochen fertig. Ja? Großwerkzeuge. Mhm. Und die Frage, war es mir erlaubt, so etwas zu entscheiden? Ja, natürlich nicht. Ja? Nur, es war halt fertig. Ne? Also auch dieser positive Ungehorsam, ne? Mhm. Positiver Ungehorsam, der zu einem Ergebnis
kommt. Der alle weiterbringt.
Ja, der nicht nur sie selber, sondern auf eine ganze Umgebung sich hinterher ja auswirkt. Mhm. Ja? Den durfte ich das sehr früh kennenlernen und hatte eben auch einen Freiraum, den man mir gelassen hat, ganz bewusst, um das auch durchsetzen und umsetzen zu können. Und habe es immer bis zum fertigen Teil gemacht. Das heißt, immer mit den Kollegen, die danach auch in der Verantwortung standen, das, was auf einem Blatt Papier, da war es ja noch ein Blatt Papier, entstanden ist, fertig zu machen.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist, ne? Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt's neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Sie haben es ja schon gesagt, der Audi 80 war eigentlich ein wahnsinniger Schritt nach vorne, wenn man anguckt, der B2, wie der noch aussah, wie der innen war, nettes Auto für Anfang der 70er, aber eigentlich dann hoffnungslos veraltet. Ja. Und der B3 war eigentlich wie von einer anderen Galaxie, muss man sagen.
Wobei, denke ich mal, er hat ja, es war ein schönes Auto, man konnte es technisch schon über dieses Pro-Content positionieren und er hatte ein Qualitätslevel, was damals sicherlich einzigartig, also erstmalig einzigartig war. Ja. Und ich durfte unter anderem, das glaube ich wieder so, wie sind da Entscheidungen passiert? Ich komme aus der Karosseriekonstruktion heraus. Gut, dass die Karosserie jetzt voll verzinkt war. Wir haben gewachst mittlerweile und andere Dinge gemacht. Die Hohlräume gab es dann nicht mehr. Wasserabläufe waren geplant. Das war alles okay. Ja? Und dann war die Karosserie fertig. Und bei irgendeiner dieser Vorstandsentscheidungsrunden, wieder wo Änderungen besprochen worden sind, hat ein Kollege dann die Außenleisten am Audi 100 damals präsentiert. Da sage ich, Leute, aber die hängen dann immer so komisch und die Schalttafel reißt vorne und die Hutablage hinten ist kaputt. Was machen wir eigentlich, wenn die Karosserie gar nicht mehr kaputt geht? Ja? Was machen wir mit den Ausstattungsteilen? Sagte der Herr P. aus Salzburg, gute Idee, machen Sie ein Projekt raus. Ja? Und daraus ist eine komplette Veränderung auch nochmal für den Audi 100 entstanden, der ab 86 andere, also sieht man an den Außenleisten und den Türgriff. Der erste hatte so einen Hebeltürgriff und der andere hat einen Klappentürgriff. Ab Klappentürgriff ist das Auto um 100% besser in der Qualität. Ja? Weil wir alle Innenraumteile, alle Umfänge gemacht haben. Und ich erinnere mich an erste Gespräche mit Lieferanten, die mir dann gesagt haben, wissen Sie, also die Forderungen, die Sie hier stellen, die sind deutlich höher als die von Mercedes. Und ich dann gefragt habe, wer ist das denn? So bin ich beim Einkauf von Audi in Position gekommen. Der sagt, wenn ich einen haben will aus der Entwicklung, dann den, weil der sagt meinen Einkäufern, was sie wie machen müssen. Das Gleiche war dann in Richtung Qualitätssicherung gewesen. Da war ja ein Herr Winterkorn, damals noch Abteilungsleiter Labor, und ist so ganz langsam die Stufen hochgegangen. Am Ende war er dann Qualitätschef von Audi und später dann bei VW. Auch das war eine Situation, bei uns geht nichts mehr kaputt. Unsere Kunden kriegen erstklassige Ware. Wir wollen keine Reklamation. Ja? Kundendienst hinterher. Ich glaube, ich war der Erste, der 6 Wochen im Kundendienst gearbeitet hat, allein um zu sehen, was kommt, was fließt denn zurück und wie wird das bearbeitet. Das war halt eine Katastrophe. Es war nichts in Ordnung, es war nichts fertig. Und heute, wenn Sie heute ein Audi anschauen, das war das Ziel. Ja. Und ich denke mal, dieses Ziel ist bei Audi mit einem Schlusspunkt des Audi Cabriolets damals dann auch wirklich erreicht worden.
Genau, über den Umweg des Audi Coupés. Ne?
Furchtbares Auto, fand ich. Ja, ja. Weil technologisch wieder Durchladesystem nicht in Ordnung, Tank in den Innenraum legen. Gab es einen kleinen Konstruktionsbereich, das waren so 20 Leute, die haben sich um den Quattro gekümmert. Mhm. Ne? Der Quattro war ja damals neu und nicht integriert in die Organisation. Mhm. Ein Dreser ist deswegen auch hinterher so groß geworden und dann konnte so viel tun, weil er nicht in der Organisation war. Ja? Der saß rechts an dem Stühlchen unten von einem Entwicklungsvorstand, der Bier hieß. Und dadurch ging das. Ja? Mhm. Und als sie dann das Coupé fertig gemacht hatten, mit einer neuen Kunststofftechnologie, die damals bei Audi hochkam, ein gewisser Herr Altenwanger, so ist dann diese Heckklappe, die Kunststoffheckklappe mit dem integrierten Spoiler entstanden. Das ist eine wunderbare Technologie, aber sieht furchtbar aus. Ja? Und dieses Abwägen, was mache ich denn als Ganzes, ja? Also nicht nur aus einer Sicht betrachtet, sondern aus allen Sichten, das war damals noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Mhm. Ja.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
Fangen wir vielleicht mal mit dem Namen an. Das Audi Cabrio hieß offiziell eigentlich gar nicht so. Es hieß übrigens auch nicht Audi 80 Cabrio, obwohl es vielleicht so aussah. Nein, es hieß feinsäuberlich Audi Cabriolet. Ganz am Anfang, 1991, gab es das Auto nur mit einem einzigen Motor. Der war aber dafür ziemlich gut. Der 2,3 Liter 5-Zylinder Sauger mit 133 PS, den wahrscheinlich sogar ein BMW-Cabrio-Fahrer an seinem ziemlich einmaligen, sehr geilen Sound erkennen würde. Erst im November 92 gab es dann Nachschlag mit dem 2,8 Liter V6. Auf dem Papier war der mit 174 PS deutlich schärfer. In der Praxis, und ich habe sie beide selber gefahren, war der Unterschied nicht so atemberaubend, denn der 2,8 Liter wog auch um einiges mehr und deshalb ging er auf 100 gerade mal eine Sekunde schneller als der 5-Zylinder in 9,8 Sekunden nämlich. Also keine Raketenzeit, aber die Motoren hatten schon ganz gut Drehmoment und machten einigermaßen Spaß. Mehr Power gab es dann übrigens nie im Audi Cabrio. Eher das Gegenteil. Die Motoren, die danach noch dazu kamen, waren ein 2 Liter 4-Zylinder mit 116 PS, ein kleinerer V6 mit 2,6 Litern Hubraum, dann noch ein 2 Liter 16V 4-Zylinder und 1997 kam dann noch ein 1,8 Liter 4-Zylinder mit 5-Ventilkopf, der aber auch keine Bäume ausreißen konnte. und noch nicht mal Blätter vom Baum reißen, konnte der 1,9 Liter TDI Diesel mit 90 PS, der 14,7 Sekunden auf 100 brauchte, die sich aber wie 14,7 Minuten anfühlten und der das Audi Cabrio auf sagenhaft geringe 175 km/h Höchstgeschwindigkeit brachte, da würde ich fast schon lieber von Niedrigstgeschwindigkeit sprechen. Aber immerhin, der TDI machte das Audi Cabrio zu einer Weltsensation, nämlich dem ersten Diesel Cabrio überhaupt. Und das ist ja irgendwie auch schon was. Speed ist ohnehin bei diesem Auto ein bisschen überbewertet, denn wir reden ja von einem Cabrio, mit dem man offen fährt, der Sonne entgegen oder dem Sonnenuntergang, ganz egal, jedenfalls genießerisch und alles andere als super schnell. Dazu passte dann eigentlich auch ganz gut die Viergang-Automatik, die es gegen Aufpreis gab. Für alle, die sich das Geld sparen wollten, gab es dann eine Fünfgang-Handschaltung. Länge 4,37 Meter, Breite 1,72 Meter, Höhe 1,38 Meter, Radstand 2,56 Meter. Das Cabrio war voll verzwingt, auch dank Werner Wilhelm, wie seine ganzen Brüder und Schwestern übrigens, auf deren Basis es entstand, denn der damals sehr fortschrittliche Audi 80 B3, intern Typ 89 genannt, war ja vorher auch schon als Limousine, Avant und Coupé auf den Markt gekommen und teilweise auch als Audi 90, den will ich hier zumindest auch mal erwähnen. Übrigens genauso serienmäßig an Bord war auch beim Cabrio das damals neue Sicherheitssystem Procon 10, das erst durch die Einführung des Airbags 1994 dann entfallen konnte. Was gibt's noch zu sagen? Das Verdeck war mechanisch und zwar ziemlich clever dank Werner Wilhelm mit Einhandbedienung und einer raffinierten Sperre, die verhinderte, dass man den Kofferraumdeckel öffnete, wenn der Verdeckkasten noch offen war. Ab 1993 gab es dann aber auch eine elektrohydraulische Version, die alles per Knopfdruck machte. Werner Wilhelm wird im zweiten Teil dieser Folge da noch ein bisschen was drüber erzählen. Nicht so richtig super war das Verdeckfenster aus Kunststoff, das war ziemlich kratzempfindlich und wird bei älteren Autos dann auch gern mal braun und unansehnlich. Gebaut wurde das Audi Cabrio vom Mai 1991 bis September 2000. Ab 1997 gab es ein Facelift und ab da wurden die Autos dann auch nicht mehr in Ingolstadt gebaut, sondern bei Karmann in der Karmannstraße 1 in Rheine. Das war übrigens auch sowas wie ein kleiner Sieg der Gerechtigkeit, denn Karmann hatte ja schon mal ein Audi Cabrio gebaut. Allerdings wirklich nur ein einziges. Im Jahr 1968 war das, auf Basis des ersten Audi 100. Wenn ihr mich fragt, war es deutlich hübscher als die damals serienmäßige Audi 100 Limousine und es hätte Audi schon früh zu ein bisschen Glamour verhelfen können, aber der Volkswagen-Vorstand hatte damals wohl einfach noch keinen Bock auf Audi Cabrios. Pech gehabt, denn dann wäre das englische Königshaus vielleicht schon früher Audi Cabrio gefahren. So war es dann erst eben Lady Di, die 1994 im Sommer ihre Söhne William und Harry im offenen Audi Cabrio zur Schule fuhr. Genau das Auto wurde übrigens vor ein paar Jahren für rund 35.000 Euro versteigert. So, und wie das Audi Cabrio klingt in seiner Urversion mit dem 2,3 Liter Fünfzylinder, das hören wir uns jetzt kurz mal an, bevor es hier mit Werner Wilhelm weitergeht. Das Coupé und das Cabrio hatten aber trotzdem ja eine gemeinsame Basis,
ja,
oder?
Ja, am Ende nicht mehr.
Nicht mehr.
Also der Kernpunkt für die Entstehung des Audi Cabriolets war das BMW Cabriolet. Mhm. Ein gewisser Herr Ball, den ich später uns auch persönlich kennenlernen durfte, dann in Genf. Wir hatten lustige Gespräche miteinander. Ja. Der Karosserieentwicklungsleiter von BMW sagt, wir müssen was anderes machen. Und dieses Bauer Cabriolet, was die Firma Bauer sehr gut gemacht hat, aber leider nicht mehr dem Zahn der Zeit entsprach.
Muss man vielleicht für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben, das war ein BMW Cabrio, aber mit stehenden Seitenscheiben, die stehen geblieben sind, wenn das Dach unten war. Ne?
Also ja, richtig.
So halb Cabrio, muss man eigentlich sagen.
Ne? Ja, so zwischen Landaulet und Cabriolet, also eine Karosserieform, die sehr eigentümlich war. Aber halt relativ steif, vom Fahrkomfort her keine Nachteile hat, der Kofferraum war der gleiche. Aber der hatte das gemacht und hat es durchgesetzt. Und dann war wieder mein Produktmanager, der gefragt hat, kriegt ihr auch einen Miata hin? Und da kam dann zu mir, also jetzt machen wir kein Miata, sondern wir machen jetzt ein viersitziges Cabriolet. Und ich hatte was anderes zu tun. So fing das Ganze an, ich hatte was ganz anderes zu tun und lass mich in Ruhe damit. Ja. Mhm. Das ging 8 Wochen lang gut. Und dann haben sie mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Und ich habe die Karosserie erst begonnen, die Karosserie zu vertreten, dann die Entwicklung und am Ende das Auto.
Also als Gesamtprojektleiter sozusagen.
Richtig, ja.
Und toller Job.
Ja, vor allen Dingen, weil er damit begann. Damals hat man noch einen neuen Entwicklungsvorstand bekommen, einen gewissen Herrn Stockmar. Ein Herr Piech wurde Vorstandsvorsitzender. Und der Herr Stockmar wollte ja einfach nur noch das Thema verabschieden, was Piech vorher entschieden hatte. Und er hatte entschieden, diesen Coupé-Hinterwagen, wo der Tank innen lag. Mhm. Und also da geht ein Koffer noch rein, der ist ungefähr so hoch wie meine Brieftasche. Ja, mhm. Diese Höhe, das ist kein Kofferraum mehr. Dieses Auto hat null Nutzmöglichkeiten. Die Hinterachse passt nicht zu der Verdeckablage. Da geht nichts. Dieses Auto geht so nicht. Mhm. Dann sind alle aus dem Raum raus. Nach dem Motto, wieso geht ihr alle? Das hat aber Piech so entschieden. Ja. Dann habe ich einen neuen mit dem Modellbau in Styropor, haben wir dann einen neuen stehenden Tank im Kofferraum gemacht, den 70 Liter mit einer Durchlademöglichkeit für Skier in der Mitte.
Ja. Das heißt, es war ein U oder ein...
Genau. Ja. Mhm. Und da war ja im Kofferraum. Und deswegen, weil Kunststoff damals, Ausdünstung von Benzolen und solche Sachen wurden diskutiert. USA wollte nur noch Stahlteile akzeptieren und keine Kunststoffteile. Da war eine ganze Menge im Umbruch. Ja, und dann kam der denkwürdige Moment, wo der Hinterwagen, Stockmar musste ich präsentieren. Und dann hat ein gewisser Herr Dr. Hackenberg, der damals Abteilungsleiter in der Vorentwicklung von Audi war, die wurde neu gegründet, da war alles neu, hat dann eine Hinterachse gebracht mit Lenksystem, abgeleitet vom Honda Legend, der damals dann in Serie ging mit einer gelenkten Hinterachse. Und ich sage, das ist eine ganz tolle Achse, nur leider liegt die mitten in meinem Verdeck. Ja. Und dann durfte ich einmal, ich glaube in 7 oder 8 Farben, habe ich das auf einer 7 Meter langen Folienbahn aufgezeigt. Und dann musste der Herr Stockmar sein Büro verlassen, weil das zu klein war. Und dann sind wir bei mir oben hin mit allen Führungskräften und habe ich ihm gezeigt, dass auch meine Lösung nicht gut ist, aber sie ist besser wie alle anderen.
Mhm. Ja. Wie war denn Ihre Lösung?
Das war der heutiges Unterbodensystem, kein Allrad. Stehender Tank, 260 Liter Kofferraum, Verdeck geht in der Höhe, wie von der Stilistik dargestellt, in der Höhe ungefähr mit abgelegt und einer Wattierung hinterher. Ich habe die Wattierung noch gleich mit reingesetzt, hatte von Verdeck bis zu diesem Zeitpunkt null Ahnung. Und das war die Lösung, die ging. Und so wurde es umgesetzt. Also dann hat man das einmal dann im Modell dargestellt und dann kam dann der Tag, wo alle anderen nicht da waren, weil sie sich nicht getraut haben und ich durfte es dann samstags morgens präsentieren.
Samstags?
Ja, da haben wir ja keine Zeit die Woche. Mhm. Da waren ja eine Firma im Aufbruch. Meine Frau saß auf dem Motorrad draußen auf dem Parkplatz.
Ich kenne das aus der Werbung, da ist das auch so.
Also das war da, also aber gut, dass Sie das sagen. Also ich hatte hinterher zum ersten Mal auch den Fall, dass ich meinen Vorgesetzten, dem Bereichsleiter der Karosserieentwicklung, erklären musste, ich mache kein Frühstück, ich mache keine Mittagspause, ich habe keinen Urlaub mehr, jetzt ist Schluss. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Habe ich da eine Assistenz bekommen? Nämlich seine zweite Sekretärin, die hat mir dann geholfen. Ja. Also da gab es ja keine Organisationsform für dieses Projektmanagement, weil das war nicht da. Mhm. Ja. Und das war also sehr hemdsärmlich damals, aber unglaublich direkt. Und wenn ich was wollte, dann bin ich bei einem Stockmar an die Tür und habe seine Frau Rösler gefragt, wann hat er denn jetzt Zeit? Ne? Also so ist das abgelaufen. Und derjenige, der damals eine ganz entscheidende Rolle bei diesen Veränderungen bei Audi gespielt hat, war ein gewisser Herr Steinbach. Der hat das Projektmanagement bei Audi begründet, war ein ehemaliger Daimler-Mann, weil Audi gehörte ja mal zu Daimler vorher. Der ist mit rübergenommen worden. Der hatte von Technik sehr viel Ahnung und von Organisation, da war er begabt und war ein älterer Herr. Das war vielleicht auch noch ein Mentor von mir, der hat gesagt, ich will nur den und sonst keinen. Ja. Und der hat gesagt, da gibt es einen neuen Entwicklungsvorstand, einen gewissen Herrn Piech, alle wollen ihn nicht, ich helfe ihm. Also auch das war, glaube ich, ganz wichtig, dass der Mann, der von Porsche kam, wo keiner wusste, was ist denn mit dem, was ist denn das für einer, er auch welche gefunden hat in der Firma, also nicht nur mich, sondern auch andere, die gesagt haben, ey, das ist aber gut, was der will, ja, und das machen wir jetzt. Ja. Und sie damals konnten sie es auch einfach machen, ja, weil da gab es noch keine E-Mails, die sie schreiben mussten, weil gar keine Computer da waren. Ja. Und dieses händische Aufwand, etwas aufzuhalten, war schon gigantisch. Also wenn sie da etwas nicht wollten, mussten sie schon viel dafür tun, ne. Das haben halt die meisten nicht gewollt.
Ja. Wie kam überhaupt die Idee, ein Audi Cabrio anzubieten? Das hat es ja bei Audi eigentlich so in dem Sinn nicht gegeben. Gut, bei Auto Union gab es mal Cabrios, aber das war ja lange her. wer kam auf die Idee? Wer hat das angestoßen?
Also ich kann Ihnen sagen,
war das Herr Pirch oder wer war
ja.
das?
Ja. Also diese Ideen immer. Ja. Oft aus Diskussionen heraus, damals mit Markus zusammen, weil die Stilisten von Audi waren vergrämt, weil sie nicht alles machen durften, was die anderen durften. Wir sagen, wenn wir eine Firma aufbauen wollen mit 3 Millionen, damals waren 1,2 Millionen am Anfang der Diskussion, aber wir vervierfachen unsere Produkte, ja, dann müssen wir vervielfachen in Richtung Produktlinie. Ja. Und dann fangen wir doch mal mit dem an, was die anderen schon gemacht haben. Das war die Logik. Ja. Und daraus sind ja, wie ich das letzte Mal gezählt habe, bei uns glaube ich 84 Varianten, die Audi dann hinterher hatte. Ich habe angefangen, so ein Blatt zu malen mit den Tüten, mit den Derivaten, und das war dann auf so einer Zeichnung, waren das so zwei DIN A.
Also inklusive Motorisierung und sowas.
Ja, wobei da kam dann sehr, ich meine, ein Avant war damals neu, da war Audi 100 zum ersten Mal, aus dem kleineren vorher ist der Passat entstanden, dann hinterher diese sportlichen Varianten, diese RS-Varianten, dann kam Porsche ins Spiel, weil die Produktionsstätten nicht ausgereicht haben. Das war die Phase, wo die Niggers Ullmann, die Ingolstädter, zu einer Firma gehört haben, aber leider nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Das war eine ganze Menge Dinge, die sind ja nicht zusammengewachsen gewesen. Dieses NSU und dieses Auto-Union waren ja zwei Firmen eigentlich. Ja? Und das sind alles Dinge, die vielleicht auch geholfen haben über dieses gemeinsame Motto, lasst uns eine Firma gemeinsam gebären, die alles abdeckt, die immer absolute Spitze ist und die so und so viel Volumen hat. Was soll einem als ganz junger Mann, als ich da hingekommen bin bei 24, also was soll einem denn Besseres passieren wie so eine Aufforderung? Plötzlich mussten auch außerhalb der Entwicklung sehr viele andere in einer ganz anderen Schrittgeschwindigkeit mitlaufen. Das war ein eigenes Problem, glaube ich, in jedem Unternehmen. Aber hat am Ende auch zu dem Erfolg geführt, weil, wie gesagt, wir waren so 24 Leute. Bei dem Audi Cabri, das war nicht viel.
Und Wahnsinn, das ist eigentlich wirklich eine Minimannschaft, ne?
Ja, deswegen ging ja die Entwicklung auch nicht selbst. Das war gar nicht möglich. Ja. Also auch das war Kapazitäten, Fremdfirmen. Das war auch die erste Phase, wo sie Entwicklungsfirmen um die Automobilunternehmen gruppiert hatten. Nur die Kapazität für ein ganzes Auto oder für ein halbes Auto mit Technologien wie ein Verdeck, das gar keiner kannte, also das war schon schwierig. Und mit einem Einkauf, der bislang nicht Entwicklungsaufträge an Lieferanten vergeben hat, das war auch nicht vorhanden, das war alles neu. Das war natürlich ein echter Spaß. Und dann war irgendwann die Frage, wie könnten wir das machen? Und dann kam, das heißt ja wieder, wir nehmen wir Porsche. Und so ist es nebenbei Porsche entstanden. Und dann bin ich dann dahin. Ich durfte dann hinfahren, durfte 3 Tage später wieder berichten und habe gesagt, das können die uns nicht. Also auch nicht, was sie können. Und was müssen wir dabei tun? Was sind die Schlüsselpositionen, die wir brauchen? Wie gehen wir organisatorisch? Dann habe ich eine Woche Zeit bekommen, das alles auszuarbeiten. Ja, dann war es Porsche. Und wir konnten mit einer ganz geringen Kapazität, die erst dann zu steigen begann, als man Autos gebaut hat. Dann war das klar, ging uns auch nicht im Versuchsbau. Das wurde in der Pilotteile gebaut. Also alles Dinge, die nicht da waren, ja, und die neu geboren worden sind. Und das war der Spirit, der auch hinter diesem Auto sich verbirgt. Vielleicht auch für Sie später als Nutzer, dass man das, ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich konnte das spüren. Da ist Seele drin, da ist Herz drin.
Das total neu. Vor allem ist da eine wahnsinnige, das ist eigentlich eine Frage, die kommt auf meinem Blatt hier erst viel später, aber da ist eine wahnsinnige Qualität drin. Also man hat so das Gefühl, das ist übrigens ein bisschen wie später auch der Phaeton, das ist so aus dem ganzen
vollen gefräst.
Aus dem vollen gefräst. Ja, genau. Das ist irgendwie wahnsinnig akkurat zusammengebaut. Die Materialien sind wahnsinnig liebevoll ausgewählt. Allein so ein Detail wie jetzt so ein Scheibenrahmen aus poliertem Aluminium, das macht halt wahnsinnig was her. Ja, das ist wirklich so diese Details, die halt dann am Ende so ein Auto anders machen, als es vielleicht
um die Konkurrenz gemacht hat. Auch anders wie der 3er BMW ganz nebenbei. Genau. Das sieht man so schön, wenn man die beiden Autos nebeneinander stellt. War das eine sehr gute Idee als Cabriolet, aber als ganzes Auto war es, glaube ich, nicht so weit. Ja? Alleine die Aluminiumblende mit einer Dichtlippe, die direkt auf der Scheibe geht. Das war das einzige Auto, das mit einer Dichtlippe direkt auf der Scheibe gelegen ist. Warum? Alle Autos brauchen eine sogenannte Regenwasserführung vom Scheibenwischer her. Die wird traditionell, wird hier rübergeleitet, linke Seite geht rechts hoch und das Wasser fliegt, wenn aerodynamisch gut, außerhalb ihrer Seitenscheibe, sodass weder der Außenspiegel noch die Seitenscheibe davon belastet werden. Meistens klappt es. Und zwar Audi war das miserabel, die Außenspiegelkonstruktion war immer Mist. Ja. Aber die war laut. Ja, und einer der Ansprüche bei diesem Cabriolet war, dass man mindestens bis 100 km/h mit einem Coupé gleich laut war. Mhm. Also nicht lauter.
Wenn das Verdeck zu ist, ja.
Ja. Mhm. Und dazu gehörten auch einzelne Elemente, zum Beispiel diese Dichtklipper dieser aerodynamischen geformten Blende. Ne? Danach gab es die dann immer, diese Dichtklippe. Es war immer zu. Mhm. Genau wie, damals kam ja der Daimler SL, das war ja der große Held auf dem Markt. Mhm. Fantastisches Auto, heute steht er bei mir in der Garage.
Mhm. 129er.
Ja, mhm. Und das Verdeck war ja Wahnsinn. Ja? Ja, und dann hat er eine kleine Lippe hinten auf dem Dacharm hinten. Wozu hat der diese Lippe? Ja. Ich bin mal.
Die Ersatzverdecks haben es dann nicht, ja, wenn die von Drittfirmen dazu gekauft sind. Die Originalverdecks von Mercedes erkennt man an dieser Lippe.
Und das muss man auch kaufen, weil ab 130 ist das Strömungsverhalten von dem Auto mit dieser Lippe vollkommen anders wie ohne diese Lippe. Mhm. Ja. Und wir haben das intelligenter gemacht. Ich glaube, ich bin bei 1200 Autos auf dem Parkplatz rum und habe die sogenannten 3Ws gemessen. In der Mitte hinten bei einem Verdeckrahmen habe ich meinen Finger genommen, eingedrückt und dann gezählt. 21, 22, 23. Wenn es erst bei 23 wieder draußen war, und trotzdem verdeckt gut aussah, war die Spannung okay. Mhm. Und dann ist das ein leises Auto. Das waren übrigens die, die ich Ihnen dazu Pressen geschickt habe. Wenn nicht, war der Stoff zu sehr gespannt. Mhm. Ja? Wenn man jetzt aber so ein Verdeck und so ein Auto hat, darf man ja jetzt nicht hinterher das Verdeck wegwerfen müssen, weil der bei 130 hinten drin lauter ist. Und dann haben wir angefangen, einstellbare Verdecke, einstellbare Dichtung. Heute dieses Dichtungssystem beim Audi Cabriolet habe ich der Firma Porsche bei einem Toleranzgespräch bewiesen, dass bis zu 14 mm an Toleranzen möglich sind. Und habe die dann gefragt, wie sie ihre Verdeckkonzeption drauf auslegen wollen. Dann kam nichts. Das kann ich Ihnen jetzt sagen. Habe ich einen Schnitt gemacht, sage ich, so sieht der Dachschnitt aus. Das sind die Befestigungen, die werden in beide Richtungen einstellbar gemacht, fertig. Ich habe nie gehört, dass wir ein Auto hatten, wo ein Verdeck drauf hat, das nicht ging. Mhm. Also das sind alles Dinge, wo man, wenn sie fertigungsorientiert sind, kommt das zurück auf die Entwicklung, weil ich sage mir, der Robo hat da unten 3,5 mm, wenn ich das auf 1,50 Meter nehme. Ne? Das heißt, es sind einfach Dimensionen damals auch erreicht worden, die auch in der Fertigung einen neuen Meilenstein dargestellt haben. Hatte ich einen ausgezeichneten Kollegen, den Herrn Löffermann, der lebt heute in Ingolstadt, der hat das alles aufgenommen, ne? Und hat gesagt, jawohl, der hat recht, das müssen wir so machen. Viele Dinge, die eben, und ich denke, das war ja ein langfristiges Ziel, Audi nach vorne gebracht haben, eben mit einer Qualität, einer Präzision, einem Anspruch an ein gesamtheitliches Darstellen eines Autos, was ja heute sehr stark bei allen verbreitet ist. Aber damals war es halt außergewöhnlich.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Genau, das war's für heute mit Motorikonen und Werner Wilhelm und dem Audi Cabriolet. Aber natürlich gibt es noch einen zweiten Teil dieser Folge in genau 2 Wochen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Da werden wir dann unter anderem noch über die Motorisierung des Audi Cabriolets sprechen, warum es nie einen Quattro-Antrieb im Audi Cabriolet gab, bisschen haben wir es ja schon angedeutet. Über den selten georderten Integralsitz werden wir reden und warum er überhaupt erfunden wurde und wie das elektrische Verdeck ins Audi Cabrio kam. Ich muss mich aber jetzt schon mal bedanken bei Werner Wilhelm, der so freundlich war, extra für das Gespräch 4 Stunden lang aus Österreich anzureisen und so spannend und detailreich über das Audi Cabriolet erzählt hat. Und natürlich bei euch für das immer wieder tolle Feedback, die vielen guten Anregungen und dafür, dass ihr Motorikonen überhaupt hört, in eurem Podcast-Player abonniert und auf Instagram oder Facebook folgt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid beim zweiten Teil über das Audi Cabriolet mit Werner Wilhelm. Bis dahin sage ich alles Gute und fahrt nicht zu langsam in eurem Audi TDI Cabriolet. Euer Hans Neubert.